Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horsemanship. Heute habe ich Nicole Heiduck, Bodypainterin und Deutschlands bekannteste Einhornherstellerin zu Gast. Nicole erzählt, wie sie unter anderem Jugendliche und Pferde in ihre Potenziale bringt und erzählt einige andere spannende Geschichten aus ihrem Leben. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Mit Joker in einem Jugendzentrum diese Woche als Einhorn und wir haben da ganz, ganz, ganz viele Kinder glücklich gemacht. Und das Einzige, was ihm an diesem Jugendzentrum gruselig erschien, war das Insektenhotel. Da war Stroh, da waren Tannenzapfen und die fand er gruselig. Das war so lustig.
Das Natürlichste für ihn war in dem Moment wahrscheinlich.
Ja, das hat er da nicht erwartet. Pavillons, die gerappelt haben, Regenschirme, Kinder, die mit dem Fußball gespielt haben, der durch seine Beine gerollt ist, alles kein Problem. Den Kicker hat er sich genau angeguckt, wir haben sogar gespielt, der hätte fast den Kopf abgebissen, aber dieser Kickerfigur. Aber er durfte sich alles anschauen und alles war okay. Und dann sieht er dieses Insektenhotel und Stroh und Tannenzapfen und ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Aber dann war eben mein Gedanke, sehr okay, ich zeige es ihm, ich lasse ihm die Zeit und dann helfe ich ihm da durch. Also und genau das ist das, was ich mit Menschen mache. Ich arbeite mit Jugendlichen, schulmüden Jugendlichen und habe die Jahre festgestellt, so, ey, Moment, das ist Coaching, was ich mache. Mhm. Ich pushe gezielt in den Bereich rein, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen. Also aus ihrer Komfortzone raus, helfe ihnen dadurch und reflektiere hinterher mit ihnen nochmal so, hey, guck mal, wie toll du dich jetzt fühlst. Mhm. Guck mal, das ist Wachstum. Das war jetzt gerade unfassbar unangenehm. Du hast geschrien, du hast Schimpfwörter genutzt. In den Bereichen ist es immer sehr direkt der Unterschied. Ja. Also, wie nennt man das dann? Das hatten wir, ich komme gerade nicht drauf. Naja, auf jeden Fall dieses Klientel der Förderschulen und der schulmüden Jugendlichen, wo ich mich jetzt seit Jahren reinbegebe, habe ich seit Jahren Coaching gemacht.
Wie kam es dann zu der ganzen Einhorngeschichte?
Ja, das war eine Fotografin, die mit mir Bodypainting gemacht hat, wo ich auch damals meine persönliche Trainerin für meine Pferde kennengelernt habe, weil ich einen solchen Umgang mit Pferden noch nie erlebt hatte. Das ist aber eine andere Geschichte. Und die sagte dann irgendwie so beiläufig, na Nicole, bau mir so ein Einhorn. Mhm. Ja, und dann musst du überlegen, wie ich das Warbler, es ist so ein Plastik, ne, so ein ganz hartes Zeugs, wie ich das mache und wie wir das dann befestigen. Nein! Nichts befestigt. Und das ist meine Österreicherin. Dranpappen! Fertig! Ja. Und ich sage, das geht nicht. Das geht nicht. Doch, ich will eins, das kannst du dranpappen und dann will ich da, ich will nicht da raus retuschieren. Und über Wochen hat sie mir in den Ohren gelegen und ich sage jedes Mal, das geht nicht. Ich habe es versucht. Ich habe aus so Blumensteckschaum was gemacht. Das ist natürlich auch abgebrochen und das war immer noch viel zu schwer. Und ich habe den stärksten Hautkleber, den es gibt, den habe ich auf der Bodypainting-Weltmeisterschaft gefunden. Die bauen damit riesige Kostümaufbauten und ich habe dieses Steckschaummonster, das sah furchtbar aus, habe ich versucht anzukleben und der hat sich zweimal geschüttelt und dann lag das Ding am Boden und es war auch noch kaputt. Das war das erste Einhorn, was ich gebaut habe und ich sagte, nein, es ist nicht möglich. Mhm. Und dann habe ich aber recherchiert und ein Material gefunden, mit dem es geht. Und habe aber erst nicht die Form dieses Materials gefunden, mit der ich das baue. Musste da sehr outside the box denken, um aus einem komplett anderen Bereich, also ich kaufe jetzt im medizinischen Bereich, kaufe ich diesen ganz hochwertigen, komplett ungiftigen, flexiblen, ultraleichten Schaumstoff, also die eierlegende Wollmilchsau, kaufe ich ein. Mhm. Und habe jetzt also bestimmt 1,5 Jahre gebraucht, bis ich das so bearbeiten konnte, dass es auch wirklich wie ein Einhorn aussieht. Also das Einhorn, was du damals hattest, wenn ich mir das heute anschaue, das ist total grob geschnitzt. Heute sind die so glatt und fein und ich mache Dinge damit, wo ich so, das wusste ich gar nicht, dass das damit geht. Wahnsinn. Ich probiere immer mehr aus und wachse immer mehr bei mich hinaus. Und all die Leute, die es versucht haben nachzumachen, finden mein Material nicht, machen das mit ähnlichen Materialien. Mhm. Und was sich aber über die Jahre entwickelt hat, ist, dass meine Kunden so unfassbar loyal sind, wenn jetzt in irgendeiner Pferdegruppe irgendwer erzählt, ja, das ist ähnliches und das kriegst du da aber billig, also nachdem ich 15 Mal mit meinem Namen da in dem Feed markiert wurde und irgendeiner wagt es dann zu sagen, ja, die macht das auch und die macht das viel billiger, die werden wie die Furien, das ist unfassbar. Ja. Ich stehe da mal und denke so, hey Leute, ruhig, ihr müsst ihr doch jetzt nicht der Fleisch. Nein, das sind am besten von Nicole Heidug und bla bla, Nicole Heidug und Einhörner. Wenn man das googelt,
kommt eine Bilder. Das ist tatsächlich auch das Faszinierende, dass ich glaube, jeder, der deutschlandweit schon mal versucht hat, ein Einhornfoto oder was auch immer zu machen, der kennt deinen Namen. Also das ist ja wirklich faszinierend, dass du die Person für Einhörner bist. Du bist quasi, keine Ahnung, diejenige, die Einhornträume wahr werden lässt. Also das finde ich schon beeindruckend. Ja. Auch echt, also ich sage immer wieder auch, wie du sagst, in den Gruppen, da liest man ja immer mal drüber. Immer dein Name. Das ist mega eigentlich.
Ja, total.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Aber es sieht natürlich keiner, was dahinter steckt, bis ich es aufgebaut habe. Ne? All die Zweifel, die dahinter stecken, wo ich dann gesagt habe, ja, ich versuche es nochmal. Oh Mist, ich habe es schon wieder bewegt. Okay, ich versuche es nochmal. Oder am Anfang habe ich die Farbe nicht so, also mittlerweile habe ich ganz flexible Farbe, du kannst es ganz biegen, das steht sofort wieder auf. Und dann habe ich noch festgestellt, so, oh, jetzt im Einsatz Mittelalter-Spektakulum, da haben die dann irgendwann festgestellt, so über die ganze Saison hatte sich dann die Farbe ein bisschen abgenutzt. Jetzt ist da noch ein flexibler Schutzlack drauf und diese ganzen Schimmerpuder und all diese Dinge und dass ich es auf jede Fellfarbe anpassen kann. Und dann vor allem, Einhornkunden sind auch manchmal sehr speziell. Also das Einhorn wird normalerweise sonntagabends 23:30 bestellt. Und es gibt Einhornkunden, die dann um diese Uhrzeit auch tatsächlich erwarten, dass man bis 2:30 mit denen auch über die komplette Lebensgeschichte des Pferdes redet. Inklusive 25 Farbvarianten vorstellt. Also am Anfang habe ich das gemacht und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich brauche diesen Shop, ich brauche ein bisschen Distanz zu diesen Kunden, sonst fange ich irgendwann an, die zu hassen. Es sind ganz wunderbare Kunden dabei, aber die paar bleiben natürlich im Gedächtnis, die dann irgendwie meinen, so, also eine Frau, die Einhörner verkauft, da kann ich mein komplettes Leben anvertrauen, ich kann ihr erzählen, wo ich mein Pferd gekauft habe, die komplette Lebensgeschichte des Pferdes, inklusive aller Krankheiten. Und dann kann ich auch bei der Farbe so oft switchen, weil ich eigentlich 3 verschiedene Farben kaufen wollte. Also ich hatte wirklich eine Kundin, die hat 28 Farbkorrekturen vorgenommen.
Wow.
Anfang, Lernphase. Also passiert nicht mehr.
Wow.
Custom-made Einhörner kosten mehr Geld aufgrund dieser einen Kundin.
Okay, das ist verständlich. Das ist wirklich verständlich. Was ich jetzt gerade einen spannenden Punkt eigentlich finde, das war ja, wenn ich das so raushöre, vor ein paar Jahren, diese Geschichte. Aber anscheinend hast du da auch schon sowas in der Persönlichkeit, das hast du mit Sicherheit schon immer gehabt, aber warum Leute dann auf dich zukommen mit solchen Geschichten noch im Hintergrund? Oder hast du das Gefühl, dass man als, also ich merke sowas auch immer wieder, dass dann immer, es stecken ja immer größere Geschichten hinter irgendwas, aber dass da vielleicht schon so ein bisschen der Weg oder die Reise begonnen hat, die du jetzt antrittst?
Ja, ja, ich sag ja, ich habe das all die Jahre gemacht und es praktisch unter Wert verkauft. Also ich wollte immer wissen, so was ist in der Tiefe dahinter und ich bin ein sehr empathischer Mensch. Also ich habe auch mal bei den Pferden, wenn die mir in den Reitschulen erzählen wollten, nur so, ja, und dann hast du mit der Gerte da mal ordentlich drauf und der muss jetzt da durch und der verarscht dich. Also all diese Dinge, die man in den normalen Reitschulen über Pferdeumgang erzählt bekommt, ich habe immer gedacht, aber das muss doch möglich sein, dass das auch anders geht. Ich habe zum Beispiel als junges Mädchen in der Grundschule meine Eltern waren mit Freunden aus dem Tierschutzverein sehr eng und die haben mir dann abends, ich habe schon geschlafen, einfach eine kleine Katze ins Bett gelegt. Und diese Katze und ich, das war eine komplette Liebesgeschichte. Ich habe der lag in der Mülltonne, kurz bevor die Müllabfuhr kam, haben die den da gefunden und der hatte die Barthaare ganz abgeschnitten, damit er keine Orientierung hat. Und diese Katze und ich, es war unfassbar, der ist mit mir zur Schule gelaufen. Der konnte am Straßenrand sitzen, weil ich dachte, naja, wenn er mit mir zusammen unterwegs ist, dann muss er sich auch benehmen wie ein Hund. Und damit er nicht überfahren wird, muss er mit mir an der Straße warten. Und dann habe ich ihm beigebracht, sich an den Straßenrand hinzusetzen. Ich bin super oft zu spät gekommen zur Schule, weil er mich begleitet hat. Und das, was ich mit dieser Katze erlebt habe, ich konnte den duschen. Also, es war unglaublich. Ne? Ich konnte diesen Kater duschen. Meine Mutter dachte dann, oh, man kann die Katze duschen. Man wurde dann komplett gestreift und blutig aus der Dusche raus. Ich konnte meine Katze duschen. Ja, okay. Also es war ein Erleben, dass ich gedacht habe, das geht so tief. Und ich wollte immer wissen, wer ist diese Persönlichkeit? Mhm. Ja, und dann passiert mir das in meiner Umgebung zwischendurch einfach mal. Mhm. Und ja, wie gesagt, das, was ich mit den Schulen mache, über die Jugendkunstschule, bin ich die Expertin für die Förderschulen geworden. Und da habe ich das dann auch erlebt. Also ich habe denen nicht einfach nur Zeichnen beigebracht und nach ein paar Jahren habe ich denen dann auch einfach erzählt, Leute, ganz ehrlich, es ist vollkommen egal, ob du zeichnen kannst oder nicht. Mhm. Ich möchte, dass du dich jetzt hier mit deinen Ängsten auseinandersetzt, dass du Angst hast, dass es nicht gut ist und dass ich dir da durchhelfe und dass du nachher feststellst, es ist besser geworden, als du dachtest, weil du mir zugehört hast und gelernt hast. Ich möchte wissen, dass du weißt, dass du lernen kannst und ich möchte wissen, dass du weißt, dass du sowas überwinden kannst. Und mein Lebensweg ist so, dass ich auch immer gedacht habe, so, wenn mir so richtig schlimme Dinge passiert sind, so wie ich eben auch am Anfang erzählt habe, sowas, was mich in meinen Grundfesten erschüttert hat, dann wollte ich mich nicht damit abfinden, dass das jetzt schlimm ist. Ich wollte kein Opfer sein. Ich wollte nicht, dass das Leben jetzt schlimm ist, sondern ich habe geguckt so, oh mein Gott, ich habe so viel Wut, ich habe so viel Trauer, ich habe so viel, das ist so viel Energie. Das nutze ich jetzt nach vorne in meinen Weg.
Ja.
Das so, und ich gehe jetzt da durch. Das ist ein Geschenk. Also das habe ich immer schon gedacht. Durch mein Coaching ist noch klarer, was das wirklich ist und wir können das noch viel besser lenken und verarbeiten. Ja. Aber das war immer mein Bedürfnis. So, wenn das richtig Schlimmes ist, das ist ein Riesengeschenk Energie. Diese ganze Wut, diese ganze Trauer, diese
Riesenemotion.
Und damit bretter ich durch über alles, was ich vorher nicht dachte, überwinden zu können. Und das funktioniert. Und das ist mein Lebensweg. Und das führe ich im Kleinen und das lehre ich. Und dadurch habe ich das einfach, dieses Wollen, auch andere dazu unterstützen. Mhm. Ja, genau. Das ist Teil meiner Persönlichkeit.
Genau.
Und da dachte ich halt, letztes Jahr war das, glaube ich, da dachte ich halt, dass das jetzt kaputt gegangen ist durch diese riesige Enttäuschung. Und damit wollte ich mich auch nicht abfinden. Das wäre jetzt was gewesen. Ja, und jetzt mache ich das auf dem Weg, dass es sich auch finanziell rentiert. Also, dass mich ja da jetzt keiner mehr mit ausnutzen kann, sondern ich werde dafür bezahlt. Das fühlt sich genauso gut an.
Ja.
Nein, es fühlt sich besser an, ehrlich gesagt. Und die Leute setzen auch ganz anders um. Also, das als Freundschaftsdienst, da bin ich manchmal dran verzweifelt. Es geht halt so, ich habe dir doch alles gesagt, ich habe dir alles erzählt und ich habe dir das aufgezeigt, wo du hingucken musst. Und jetzt geh doch, jetzt, du musst doch jetzt dann auch damit losgehen. Mhm. Und bei meinem eigenen Coaching habe ich auch gemerkt, als mein Coach dann sagte, das Coaching ist unter anderem auch so teuer, weil jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr mit euren Limitierungen arbeitet und jetzt ist es unangenehm und jetzt bleibt ihr dabei, weil ihr so viel Geld bezahlt habt.
Ja.
Okay, ja, stimmt.
Das wäre sonst, es wäre schon vergeudet, ne? Es wäre sonst einfach wieder eine Chance nicht genutzt.
Ja, genau.
Ich finde es spannend, du hast mit der Katze angefangen.
Okay.
Hat jeder in seiner Kindheit mit irgendeinem kleinen Tier, aber irgendein Tier, glaube ich, hat es immer mal ausgemacht, warum er überhaupt auf den Weg kam mit den Tieren. Wann kam bei dir ein Pferd ins Leben?
Die Geschichte ist total witzig, weil ich habe eine Tante, die ist mega beeindruckend. Also die hat ihren ganzen Pferdestall selber gebaut und irgendwie sich auch vom Zeitungsträger zur Millionärin entwickelt. Also eine meiner inspirierendsten Persönlichkeiten. Mhm. Und wir waren mit meinen Eltern dazu Besuch. Und sie hatte tatsächlich ein Pony gewonnen auf dem Dülmner Wildfang-Event. Und dieses Pony lief bei ihr mit ihrer Rheinländerstute im Garten einfach so nebenher. Mhm. Und meine Eltern sind mit mir, das ist meine erste Kleinkind-Erinnerung, die ich überhaupt habe. Für meine Eltern bedeutete dieser Moment die absolute Panik, Kontrollverlusterfahrung. Ich hatte die Reise meines Lebens, bin völlig unbedacht da dran gegangen. Es ist nämlich Folgendes passiert. Wir waren auf dieser Wiese und meiner Tante war sehr bewusst, dass dieses Pony praktisch unerzogen war. Es lief nur nebenher, es war unfassbar frech. Mhm. Ich als Kleinkind hatte das Gottvertrauen überhaupt, stand auf dieser Wiese, dieses Pony packt mich von hinten in meiner Winterjacke, hebt mich hoch in einem gestreckten Galopp mit mir weg.
Oh.
Das war meine allererste Erfahrung mit Pferden. Meine Erinnerung war, das war wie als wenn Papa mich an der Jacke durch die Gegend geschleudert hätte. Ich war so happy, wie man überhaupt nur sein kann. Ich bin freudestrahlend, hätte dieses Pony mich irgendwann verloren und abgesetzt. Und ich bin dann mega happy, glücklich. Ich habe gedacht, wäre so. Ne?
Genial. Okay. Interessanter Start.
ja, und dann habe ich natürlich diese ganzen Ponyhof-Erfahrungen gemacht und diese Rheinländerstute durfte ich irgendwann als Jugendliche durfte ich die übernehmen und diese Zeit war, das war ein Selbstversorgerstall, ich musste jeden Tag dahin, ich musste das Pferd versorgen Und ich musste Strohballen schleppen, ich musste jeden Tag misten, ich musste 50 Kilo Futtersäcke schleppen. Also ich Pimpf, das war unfassbar, ne? Also es ist komplett alleine versorgt, dieses Pferd. Und wir waren an einem Kinderstall. Ein Kinderstall praktisch, weil viele Jugendliche da waren. Wir waren so 12, 13, also ich habe meine ganze Pubertät praktisch da verbracht.
Ja.
Und da waren so ein, zwei Erwachsene, die da so ein bisschen Moral reingebracht haben, weil wir Kinder natürlich auch unfassbar bescheuerte Ideen hatten, ne? Also Pferde zur Wiese bringen, nee, wir galoppieren darunter. Das ist natürlich, ne? Ja, nee, also wir haben unfassbar viel Blödsinn gemacht. Also viele Dinge hätte ich heute noch ein bisschen mehr gelenkt gehabt. Wir hatten einen kleinen Jungen, der hat unfassbar tolle Turnierreiterei gemacht, also der ist richtig gut geritten und wir waren so eine ganz klasse Clique und wurden so von ein, zwei Erwachsenen so ein bisschen gelenkt und geführt, die jetzt im Nachhinein auch nicht so die Wahnsinns-Pferdeerfahrung hatten. Wir haben uns unsere Moral da so ein bisschen gegenseitig aufgebaut und haben das aber im Grunde wirklich gut gemacht. Und da habe ich meine ganze Jugend verbracht, bis dieses Pferd dann verkauft wurde. Also dann war ich noch ein, zwei Jahre da und dann lief das in so eine Party-Disco-Zeit über und ich habe die Pferde für ein paar Jahre verloren. Und ja, das war so. Also ich habe in der Zeit bereut, dass ich nicht so richtig gutes Reiten gelernt habe. Aber das war alles sehr viel besser und meine moralische Einstellung dem Pferd hat sich gebildet.
Ja.
Und die Jahre davor war ich in so einer ganz furchtbaren Reitverein im Ruhrgebiet, wo die Pferde auch nicht auf die Wiesen kamen oder so und wo mir dann all diese furchtbaren Dinge erzählt wurden, wie, ja, der muss ja ordentlich eine kriegen und gib dem mal eine und wo ich immer gedacht habe, so, aber Leute, das ist doch, also wenn ich das mit meiner Katze kann, ich möchte das auch mit meinem, das muss doch möglich sein, es muss doch möglich sein. Und diese Rheinländerstute, die ich bekommen habe, das war ein fertiges Pferd, die war damals 13 oder 14, das war eine Schimmelstute. Und ich konnte sie auf dem Platz reiten, im Gelände war ich dem Pferd praktisch ausgeliefert. Ich hatte da nicht viel Kontrolle drüber, in der Gruppe ausgeritten sind, bin ich mal heilfroh, wenn wir da zu Hause angekommen sind. Also das Pferd war mir einfach zu großrahmig, ich war dem gar nicht gewachsen. Ich durfte die Ponys der anderen zwischendurch mitreiten, das hat mir auch sehr viel besser gepasst. Und ja, dann war aber dieser Wunsch da und die moralische Grundeinstellung gefestigt. Und ich habe immer gesucht. Ich habe jahrelang dann auf den Reit, auf der Equitana habe ich Reithosen verkauft, weil ich die Equitana komplett erleben wollte. Es war so, ich wollte einfach da sein. Ich wollte die ganze Zeit da sein. Ich habe Pons Sablar gesehen, ich habe die Roberts gesehen, ich habe all die anderen Dinge gesehen. Und dann habe ich auch gesehen, so, ey, das geht doch. Und habe mir jede, also meine ganzen Pausen nur danach gerichtet, wer wann wo aufgetreten ist.
Ja.
Und habe alles aufgesaugt und habe die ganze Zeit diesen Glauben gehabt, es muss doch möglich sein, mit einem solchen Pferd auch richtig kommunizieren zu dürfen. Es kann doch nicht sein, dass das nur Befehlsempfänger sind, dass die nur gedemütigt und gedeckelt werden und dass die einfach nur benutzt werden, weil das habe ich so oft gesehen und gespürt und in den Pferden wahrgenommen, dass dieser Wunsch immer da war, ich möchte das erleben, was ich mit meiner Katze erlebt habe, bei den Pferden. Und ja, heute habe ich den Weg.
Also, wie alt warst du da, als du diese, ich sage jetzt mal, Equitana-Erlebnisse hattest? Wie alt warst du da ungefähr?
Irgendwie so in den, also ich so 20 war, in den Jahren, wo ich 20 war. Dann habe ich mir dann immer die Jobs freigeschaufelt und habe gesagt, so Equitana bin ich nicht, mich für keinen zu greifen. Und habe dann wirklich so Low-Budget-Jobs gemacht. War natürlich toll, wenn man über die Zeit dann auch ein bisschen Geld verdient hat und aber in erster Linie war ich da, weil ich alles hinter den Kulissen sehen durfte. Ich durfte ja mit meinem Mitarbeiterausweis durfte ich aber die Höfe und so. Und ich weiß noch, wie ich Hans Sablar damals das erste Mal gesehen habe und er mit seinen Pferden auf dem Hof stand. Da waren natürlich die meisten Pferde waren in dieser Umgebung ja total aufgeregt. Und plötzlich standen da drei Pferde ohne Kopfstück. Er saß auf dem mittleren, rechts und links lag eine Gerte drauf. Und ich erinnere mich, wie ich dann vorbeilief und wie ich gestaunt habe und gedacht habe, so, wow, was ist das denn genial? Und dann wusste ich nicht, dass er kein Deutsch redet und sagst so, hey, du hast doch eins frei, ich kann doch mitreiten. Er hat noch so platt mit dem gesprochen, aber leider nicht verstanden. Und aber irgendwie freundlich gelächelt, der war also sehr sympathisch und so. Und ja, das war so die Basis, wo es sich langsam verändert hat, wo man auch über Monty Roberts gesehen hat, so, er versucht, mit den Pferden zu kommunizieren. Heute weiß ich, all diese Systeme würden mir persönlich nicht mehr reichen.
wollte gerade sagen, hat sich halt auch weiterentwickelt. Wahrscheinlich auch keine Herangehensweise, aber ich hatte so einen ähnlichen Moment. Auch immer mit so Equitana verbunden, wo man mal gesehen hat, bei mir war das damals ähnlich Pirelli, wie man einfach mit seinem Pferd so gearbeitet hat. Dann dachte ich mir, okay, das macht irgendwie funktioniert es anders, eben ohne Seil. Und ich hatte eine ähnliche Jugend eigentlich. Also auch so, wie du gesagt hast, war damals noch meine Reitbeteiligung, aber halt komplett. Also jeden Tag war ich komplette Arbeit gemacht und tatsächlich ist bei mir auch nie abgerissen. Aber ich hatte auch immer diese Momente, also ich glaube, insgeheim haben meine Eltern immer gehofft, dass ich irgendwann mal keine Motivation mehr fürs Pferd habe. Aber genau deshalb ist es bei mir noch stärker geworden. Ne? Also ich habe dann gesagt, und jetzt erst recht, so wie du auch sagst, und jetzt erst recht. Und dann war ich einmal auch auf der Equitana, das war, muss ich überlegen, es war 2013, da war ich zum ersten Mal auf der Equitana. Und damals noch mit einer Freundin, habe ich gesagt, hier will ich auch mal sein. Das habe ich so für mich da irgendwie so gesagt, getan. Und dann war ich einfach in der nächsten Messe schon dort mit meiner Stute.
Wow, ihr Gänsehaut.
Ja, und als ich das 2013 gesagt habe, da hatte ich Amara noch gar nicht. Ne? Also da war mir auch so bewusst, ich so, okay, das ging jetzt irgendwie irre. Und das war aber auch so rückblickend dann reflektiert, ne? So was eigentlich passiert ist und was da eigentlich passieren kann in solchen kleinen Glaubenssätzen. War damals ein riesiger Moment für mich. Und das, wenn ich jetzt im Nachhinein betrachte, ein noch größerer, wirklich, weil das so aus eigenem Gedanken guter entstanden ist. Und das das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Aber es kommt immer, wie es kommen muss, gell?
Ja, genau. Ja. Pirelli habe ich zum Beispiel viele, viele Jahre später kennengelernt. Und da war eine Trainerin und ich habe mir das Pirelli-Training sehr, sehr, sehr aufmerksam angeguckt und ich war sehr skeptisch. Und dann war ein Moment und sie wollte mir sagen, sie wollte mir erklären, so das Pirelli-Training, das ist Pferdekommunikation. Also ich lerne Pferdesprache über das Pirelli-Training. Und ich habe mir das Pirelli-Training angeschaut und meine Intuition hat gesagt, nein, das ist keine Pferdesprache. Das ist keine Pferdesprache. Und dann habe ich die Trainerin gefragt, so, pass auf, eine Sache verstehe ich nicht. Immer wenn du den Kopf schräg legst, dreht dein Pferd den Hintern weg. Warum tut es das? Das ist für mich nicht logisch. Mhm. Ich habe noch nie in der Herde gesehen, dass irgendein Pferd den Kopf schräg legt und dann dreht ein Pferd den Hintern weg. Ich verstehe das nicht. Erklär mir das. Das war das erste Mal, dass ich wirklich wissen wollte, wie es geht. Und sie hatte eine Riesenchance, mich jetzt auf dieses Training anzufixieren. Was sie stattdessen getan hat, war, dass sie ihr Karottenstäbchen genommen hat, mich mit schrägem Kopf anschaute und immer meinen Hintern trümmerte. Und es wurde immer fester und es tat immer mehr weh. Und ich habe gedacht so, okay. Und es war so ein Schmerz, dass ich irgendwann mal auch meinen Hintern an die Seite genommen habe. Und dann.
Aber damit hast du natürlich die Grundsätze von dort auch kennengelernt, ne? Also.
Und ich sage, das ist dein Geheimnis? Das ist das ganze Geheimnis deines Trainings? Das ist die Basis? Ja, dann kannst du es behalten, das brauche
ich. Ja, das glaube ich. Das ist
kein also Pferde verprügeln haben mir schon andere gezeigt. Das ist nicht mein Weg. Also, nein, danke.
Ja, tatsächlich war eigentlich auch das Einzige, was ich, also man entwickelt sich ja immer weiter, das ist ja das Schöne.
Ja, klar.
Damals war das eigentlich dieser Aspekt, dieses freie Kommunizieren, was ich beeindruckend fand. Ja. Ohne Seil, dass da irgendwas funktioniert.
Ja, richtig.
Das war es dann auch, der Einstieg dahin, sage ich jetzt mal, weil man schaut sich das dann genauer an und dann findet man selber seinen Weg in andere Richtungen oder wohin auch immer. Spannend. Ich habe jetzt eine Frage an dich. Worin würdest du sagen, bist du am meisten gewachsen mit den Pferden? Vielleicht nicht direkt mit den Pferden, aber vielleicht im Hinblick oder im Hintergrund durch die Pferde. Welche Eigenschaft, welche Charaktereigenschaft? Oder?
Ja, das habe ich am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen. In dieser Zeit, wo ich mit den Kindern an diesem Stall war, Selbstversorgerstall war, wo ich die Reine in der Stute versorgt habe, habe ich ja auch die Ponys der anderen Kinder geritten, also der anderen Jugendlichen. Und ich kam aus dem Urlaub und die haben mich total überrumpelt und du startest morgen auf dem Turnier. Was mache ich bitte? Ich habe dich gemeldet, du startest morgen auf dem Turnier. Völlige Panik. Und am nächsten Tag auf dem Turnier, morgens früh auf dem Abreitplatz, war ich ich war nicht mehr ich selbst. Ich war so nervös, ich bestand nur noch aus Angst und es funktionierte nichts mit dem Pferd. Mhm. Und damals nahm ich dann meine Freundin zur Seite und sagte, wenn du dich beruhigst, beruhigst du das Pferd. Mhm. Also diese allererste Gedankenkontrolle, diese allererste so, okay, ich habe das so diese Selbstwirksamkeit kennenzulernen. Mhm. Ich habe jetzt Kontrolle über die Situation, wenn ich mich runterfahre. Und dann habe ich das tatsächlich geschafft. Also ich habe mich runtergefahren und ich habe gespürt, ich fahre das Pferd damit runter und auf einmal war alles leichter.
Mhm.
Und das war so ein Moment, der in meiner Einstellung viel verändert hat.
Mhm.
Wo ich festgestellt habe, so, ja, Selbstwirksamkeit festgestellt habe. Mein eigenes Verhalten, meine Reaktion auf die Umwelt macht was mit der Umwelt. Das war mir vorher nicht bewusst.
Mhm.
Also das hat so viel meine Einstellung geprägt und davon war immer klar, danach war mir viel klarer, das Pferd spiegelt mich, das Pferd braucht mich, mhm. meine Emotionen, meine Lage, also ich muss mich kontrollieren, um das Pferd zu kontrollieren.
Mhm.
Das öffnete eine ganze Türe. Das war der Wahnsinn. Und
mhm.
jetzt, heute bin ich auf dem Weg, dass meine Trainerin meine Körpersprache optimiert. Ich lerne ganz viel, also so wie ich Gebärdensprache lerne, lerne ich gerade die Körpersprache, dass mein Pferd intuitiv machen kann, was ich möchte.
Mhm.
Also das ist so mein jetziger Weg, mein neues Training geworden. Und darüber ist Joker einfach, ich lebe meinen Traum.
Mhm.
Also
finde ich wirklich beeindruckend, auch mit Joker. Also, den hast du ja ziemlich jung bekommen, ne? Als Baby, also Baby, ja. Nicht schon ein Kind.
Ja.
Und ich finde wirklich, dass ihr auch, und normal lasse ich diesen Zeitaspekt bei der Pferdausbildung immer außen vor, aber ich muss schon sagen, ich fand es beeindruckend, wie schnell man das auch, also ich habe euch ja so ein bisschen mitverfolgt über Facebook, wie schnell ihr eine Beziehung gebaut habt und dann auch wirklich,
ja.
Also abliegen am Strand und so weiter, das war ja für euch nach kurzer Zeit so gefühlt.
Ja.
Überhaupt kein Thema. Und das fand ich wirklich auch beeindruckend. Ich begleite doch auch recht viele Pferd-Mensch-Paare.
Ja.
Fand ich schon auch wirklich, ja, wo ich immer mal drüber nachgedacht habe, wie genial ihr das eigentlich aufgebaut habt. Also das
na, danke wirklich, schön.
Ja, sehr, sehr nachhaltig wahrscheinlich.
Ich stehe gefühlt immer noch am Anfang. Also die ersten Trainingsstunden, die ich genommen habe, da hatte ich vorher mit Boxer schon einiges geübt. Aber bei Boxer ist es so, der hat auch eine ganz lange Geschichte, fange ich jetzt gar nicht von an. es ist auf jeden Fall so, dass er das alles ganz ordentlich mitgemacht hat, aber mit seinem Alter und seinem Phlegma auch immer so gefragt hat, so, ob er das denn doch wirklich muss. Also da kam so nicht dieser Spaß auf. Ne? Und mit dem jungen Pferd war es total schön. Ich wollte unbedingt eins, wo noch keiner dran rumgefuscht hat.
Mhm.
Weil das war das, wo ich als Kind immer gemerkt habe, wenn die Pferde so einmal, und ich habe natürlich viele Pferde erlebt, die in erlernter Hilflosigkeit stecken.
Mhm.
Na, die funktionierten irgendwie und machten irgendwie ihren Job, aber ich habe nie so diesen
Kick,
ja, diesen Funken, genau, den konnte ich nicht mehr reaktivieren. Ich war ja auch noch nicht so weit.
Mhm.
Und dann wollte ich unbedingt eins, wo noch keiner dran rumgefuscht hat. Also mir war ganz, ganz wichtig, ich will eins, das einfach nur, und ich wollte ein geliebtes Pferd anvertraut bekommen. Ich hätte vorher eins retten können und habe mich bewusst dagegen entschieden. Es war auch tränenreiche Entscheidung dagegen. Ich dachte nämlich nicht, dass ich eins retten müsste bei einer Züchterin in Frankreich.
Mhm.
Und hätte es aber retten können mit dem, was ich über Pferde weiß und mein riesiges Netzwerk an Therapeuten und was nicht alle. Also dieses Pferd hätte wirklich immens aufgebaut werden müssen.
Mhm.
Und habe mich dagegen entschieden. Also und habe dann Joker in einem Moment gefunden, wo ich auch dachte, ja, dann lasse ich es halt. Also dieses Loslassen, dieses Wunsches, das war dann die Tür, die es mir geöffnet hat. Ich habe auf Facebook in einer Tinker-Gruppe habe ich gesehen, dass er zu verkaufen ist. Und ich weiß noch ganz genau, bevor ich jetzt irgendwie nachdenke, weil diese Entscheidung gerade stand, dass ich jetzt kein Jungpferd kaufe, bevor ich jetzt irgendwie nachdenke, rufe ich da an. Und habe dann da angerufen. Und das Lustige war, dass mein Mann auch ein sehr intuitiver Mensch ist und den dann mich dann bestätigt hat, wir fahren mit dem Pferdehänger an die Ostsee. Wenn wir ihn nicht kaufen, ist das immer noch preiswerter, als wenn wir ein zweites Mal dahin fahren mit dem, wenn wir mit leerem Hänger zurück, ist es billiger, als wenn wir zweimal dahin fahren.
Und ich so, okay.
Warte mal, ich wollte extra ihm zuliebe vernünftig sein, dann schlafen wir die Nacht drüber und dann alles gut. Und ich habe ihn gesehen, ich war vollkommen in Love, ich habe ihn glückselig eingepackt und habe immer noch Kontakt zu der Besitzerin. Naja, und auf jeden Fall waren die ersten Dinge, die Joker lernen musste, geduldiges, ruhig stehen und abwarten
mhm.
und diesen überschäumenden Willen und diesen, der hat ja einen Knall, der ist total krass, ich kann ihn hochfahren, bam, der fliegt mir um die Ohren. Das mhm. war auch leider das Erste, was sie dem in Irland damals beigebracht haben. Der ist gestiegen und gestiegen und gestiegen, weil die Iren das so spektakulär finden, wenn die Puscheln da oben fliegen. Ja, das mussten wir erstmal deinstallieren. Also die ersten Runden, die ich mit dem um den Acker gelaufen bin, habe ich gedacht, oh Gott, wir kommen in einem Stück wieder zurück. Und dann war auch nichts lange mit Joker darf Hengst bleiben. Erste Amtshandlung war meinen Tinker besteigen. Und ich dachte nur so, oh Gott, Boxer, was habe ich dir angetan? Was ist das für ein Wildfang und für ein Charakter- und Energiebündel? Und die ersten Übungen bestanden und ich fand es unfassbar langweilig. Und es war für mich ganz furchtbar. Es hat total trainiert. Also meistens das, was man furchtbar findet, ist ja gut für einen.
Das trainiert einen richtig.
Und wir mussten ewig lange irgendwo stehen und nur einen einzelnen Huf bewegen. Und da nochmal was. Und da musst du nochmal auf Abstand stehen. Und da nochmal Geduld lernen. Und ich auch immer so, ich möchte diese ganzen Knallpängen und Spielsachen, wo er hüpft. Und das kommt später. Jetzt habe ich letzte Woche noch mit ihr trainiert. Und habe jetzt gedacht, aber so, ja, na, okay, es muss wieder Schliff rein. Weil ich habe ja Herzchen in den Augen und dann unterschreitet er die Distanz, die er eigentlich... Und ja. Sehr viele freche Dinge habe ich durchgehen lassen, weil ich so in love bin. Hatte die Hoffnung, dass das mit dem, wir bringen ein bisschen Schliff rein, schneller geht und ich diese Peng, Spaß und Spieldinge tun darf. Okay. Nein, ich darf sie immer noch nicht. Wir müssen immer noch an Geduld und Abstand und Respekt und es verändert ihn total. Und das hat seine Bindung so. Ach ja, genau. Und der Grundsatz ist eben nicht nur, dass ich die Körpersprache lerne, dass er das intuitiv richtig machen kann. Und dass generell für ihn ganz viel aus richtig machen besteht. Also nach einer Korrektur fahren wir das Ganze runter, dass er viel, 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 viel richtig machen kann. Mhm. Dass er stolz ist, dass er dieses richtig machen mit, also das ist die Basis unseres Trainings, dass er sehr viel mehr Bestätigung als Korrektur bekommt. Also ne, wenn ich ihm was verbieten muss, wird die Aufgabe danach so klein, schrittig, so leicht, dass er sich gut fühlt, dass er richtig machen kann. Das ist das Grundprinzip. Und die ganzen Übungen, ja, wir machen auch Zirkuslektionen, diese ganzen Sachen, sind, um das jetzt ganz blöd auszudrücken, das Abfallprodukt.
Ja.
Es geht immer um die Bindung und die Beziehung und die einzelnen Übungen, die unsere Bindung und Beziehung stärken, das sind die, die wir machen. Es gibt keinen vorgefertigten Weg, so läuft das Ganze. So wie damals bei Parelli, ja, ich habe das und das Problem mit meinem Pferd, ja, das kommt ja, in Spiel Nummer 7.
Ja.
Ja, gut, dann buche ich Spiel Nummer 7. Nein, das kannst du nicht. Du musst durch Spiel 1 bis 7. Nein, das will ich nicht. Dann lese ich das alleine. Nee, genau. Also es sind schon die Basissachen, die Grunderziehung. Deine Macke ist es, mich zu beißen. Ja, das ist alles. Ne? Das ist seltsamerweise auch das Pferd, dem ständig irgendwie ein Teil der Nase fehlt, weil er natürlich auch die anderen Pferde beißt und die da jetzt überhaupt keine Geduld mit haben. Und das Einzige, was ihn da nachhaltig beeindruckt, ist schnelle Füße rückwärts.
Ah.
Da kriege ich wirklich auch einen Fohlenkau. Ne? Und das ist so wirklich was, das ist das Letzte, was ich dann tue, wenn das wirklich übertreibt, dass er nicht rechts und links ausweichen darf, sondern er muss sich dann einmal demütig rückwärts komplett, und das ist die krasseste, schlimmste Korrektur für ihn, die geht in seine Psyche. Da ist er dann wirklich so, oh, ich meinte das doch gar nicht so, tut mir echt leid. Das war nur so ein Spaß. Nee, es war leider kein Spaß in meinem Fleisch, das waren deine Zähne, das ist nicht schön.
Wie alt ist
der? Der ist jetzt 5.
5, ja.
Ich habe 3 Jahre. Und das Ganze einreiten und das Ganze draufsitzen und so, das war so Spaß, ne? Ich habe mich da mal draufgesetzt und fand das toll. Und dann ist auch noch ein paar hundert Meter.
Wenn die Basis sitzt und funktioniert, dann, wie du sagst, dann ist das ein Abfallprodukt, ne? Das ist,
Ja.
Ich merke das gerade auch wieder, was so kleine Schritte eigentlich, wie du sagst, die sind total langweilig für mich und ich denke mir, um Gottes Willen, wir machen keinen Fortschritt, aber ich merke über Wochen hinweg, was diese kleinen Mini-Mini-Schritte gerade mir und dem Kleinen in unserer Beziehung gegeben haben und auch noch in Zukunft lange Zeit geben werden. Das ist, wie du sagst, mit Amara war es inzwischen so boom, boom, peng, das.
Ja!
Und jetzt wird es sich auf diese Mini-Mini-Mini-Kleinigkeiten, diese einfachen Dinge zu fokussieren und da auch die Freude zu sehen und diesen Mehrwert. Das ist sehr, sehr wichtig, aber es fällt mir manchmal wirklich schwer. Bis man dann
Ergebnisse
sieht, dann fällt es einem leichter, also mir zumindest, aber
ja, ganz genau. Die Leichtigkeit kommt, wenn man durch das Schwere durch ist. Ne? Aber das sind ja auch diese Prinzipien aus dem Coaching wieder. Ne? Was wir auch noch machen, ist, dass er über das Führtraining praktisch an mich magnetisiert ist. Das ist eine ganz besondere Art Fürtraining, die habe ich sonst nirgendwo gesehen. Mhm. Ich durfte ja über meine Arbeit, also so ziemlich jeden Backstage-Bereich gucken. Ne? Also ich habe alle, wirklich alle, also letztens auf der Hop-Top-Show dann wirklich die Creme de la Creme dann nochmal kennenlernen dürfen und auch sehen dürfen, wie die hinter den Kulissen arbeiten. Und das Magnetisieren des Pferdes ist die allererste Übung. Das heißt, es beginnt mit so einer Wippe. Das ist also die Spezialität meiner Trainerin. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen. Mhm. Ich lehne mich nach vorne, das Pferd lehnt sich nach vorne. Mit dem Horseman-Seil schwinge ich wie ein Schweif, um ihn anzutreiben und auch um ihn vorne zu stoppen. Das heißt, es wird nichts am Halfter gerupft.
Mhm.
Das heißt, wir brauchen auch keine scharfen Knotenhalfter, um da irgendwie diese Impulse reinzugeben, weil der Kopf eigentlich komplett in Ruhe gelassen wird oder er wird komplett in Ruhe gelassen.
Mhm.
Also lehne ich mich nach vorne, das Pferd lehnt sich nach vorne, ich lehne mich nach hinten, das Pferd lehnt sich nach hinten. Und in dem Moment, wo man diese Übung in dem Pferd installiert, passiert was total Großartiges. Das Pferd schließt sich mir an und immer wenn er irgendwo Angst hat, weiß er kann neben mir, hinter mir, da ist sein sicherer Ort.
Mhm.
Ich habe letztens in so einer Freiarbeitgruppe noch irgendwas erzählt und dann fiel mir dieses Beispiel nämlich ein, wenn jetzt ein wirklich souveränes Pferd in der Herde vorne eine Gefahrensituation löst, weil es hieß irgendwie so, ja, ich würde den niemals freilaufen lassen, das ist ja ein Fluchttier. Ja, wenn so ein wirklich souveränes Pferd in einer freilaufenden Herde etwas Gefährliches sieht und klärt die Situation vorne, dann rennt doch die Herde hinter ihm nicht in alle Himmelsrichtungen weg.
Nee.
Das tut sie nicht. Die stehen da als Block und warten. Und wenn jetzt der vorne, der das eigentlich im Griff hat und der das souverän klärt, wenn der jetzt wirklich auch Angst kriegt, dann wissen alle anderen, boah, okay, jetzt ist auch wirklich Rennen angekommen.
Ja.
Ja, nee, das ist jetzt dann auch eine gute Idee.
Ja.
Und das macht das mit den Pferden. Dass ich diejenige bin, die so viel sieht, dann, dass er sich mir anpassen muss über dieses Magnetisieren. Das weitet sich dann aus ins Führtraining, dass ich losrenne und er losrennen muss, dass ich stoppe und rückwärts gehe. Das war unsere allererste Übung und er hat sich so darauf fokussiert und es wird alles richtig belohnt. Ne? Mhm. Also wie gesagt, dieses Grundprinzip, dieses viele richtig belohnen und er ist so fokussiert auf mich und wann könnte ich loslaufen, wann könnte ich stoppen, er weiß es nie, dass er die Umgebung total ausblendet.
Das
heißt, am Boden,
ja, sprich weiter.
Am Boden habe ich keine Situation, die ich mit ihm nicht klären kann, dass er mir wegläuft oder so.
Mhm.
Und ich habe am Anfang mal festgestellt, da waren Kühe, wo er erst gar keine Angst vor hatte, aber dann war eine von diesen Kühen, ich weiß nicht genau, wie es heißt, die war in einer Brunst oder was weiß ich, und es waren, ihr Sohn war Bulle, der war noch nicht kastriert und der wollte dann Mutti beschützen, weil die irgendwie Hormone ausgestoßen hat und ist in den Stacheldrahtzaun gerannt.
Mhm.
Und ich habe die ersten Meter mit Joker frei gemacht und er ist dann, als dieser Bulle in den Stacheldrahtzaun gelaufen ist, ist er dann wirklich weggerannt. Und dann habe ich gesehen, der hat eine Fluchtdistanz, die ist unter 20 Metern.
Mhm.
Und er kam sofort frei wieder zu mir. Also das war geschützter Raum bei uns am Stall, da ist ein bisschen, da ging das. Und da habe ich gesehen, wie gering seine Fluchtdistanz ist und wie sein Bedürfnis ist, sich dann mir wieder anzuschließen.
Mhm.
Also er hat sich dann frei, ohne Seil, hinter mir auf 2 Meter hinter mich gestellt und mich das vorne klären lassen.
Ja.
Und daher weiß ich, wenn am Strand eine Situation ist, ich lasse ihn frei in dieser unfassbaren Weite. Ich habe Boxer dabei als weiteren Anker, sein bester Freund, sein Fels in der Brandung. Er hat sich mir komplett angeschlossen. Ich kann ihn an diesem Strand frei laufen lassen. Und ja, der ist mir schon mal abgehauen. Aber eben dann aus Wut und Peng und Spiel, ne, weil er übermutig war, ist losgebrettert. Ich bin vollkommen ruhig geblieben, bin in die andere Richtung weggelaufen, wie ich es auch bei einem Hund machen würde, der irgendwie, ja, mit einem jungen Hund. Und dann hat er festgestellt, also ganz alleine hier ist schon doof. Ne? Und im Notfall wäre ich mit Boxer weggaloppiert, um diesen Herdentrieb anzusetzen, weil die hängen ja, die kleben nicht aneinander, das haben wir trainiert. Aber die leben zusammen, das sind Freunde.
Ja.
Genau, der Herdentrieb funktioniert dann. Und dann hätte ich ihn darüber wieder eingesammelt. Der hat ja keine Angst vor mir, der will ja bei mir sein.
Ja.
Dann sage ich so, ja, es gibt Momente, da kann ich das tun. Ich renne jetzt natürlich nicht frei mit ihm über die Hauptstraße.
Ja, du.
Es ist schon kalkuliert. Ne? Das, ne? Ich weiß ja, wo ich das machen kann und wo ich das besser lasse.
Ja.
Ja.
Schön. Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, dieses Magnetisieren, wie du das nennst.
Ja.
dass du das so vorher noch nicht gesehen hast, weil du gesagt hast, es ist spontane, mal renne ich los, mal stoppst du, mal läufst du, kann ich rechts. Wenn jetzt da irgendjemand zuhört, die bei Kursen bei mir manchmal dabei sind, ist immer ganz witzig, weil ich mache dann immer so, gerade wenn Menschen zu verkopft an das Führen herangehen, ganz kurz am Strick halten und ich möchte dann sage ich, stoppen, durchlaufen, schnell laufen, langsam laufen, jetzt anhalten. Also ich überrasche den Moment, dass sie selber auch nicht wissen, wann das kommt. Ich nehme es immer ganz viel mit da rein, weil ich das total wichtig finde. Und spannend, dass du, also magnetisierende Ausdruck war mir jetzt neu, aber dieses Prinzip, das verfolge ich tatsächlich auch, dieses Lauf mit mir los. Also ne, allein schon dieses Vorne, vor zurück.
Ja.
Cool, spannend. Mit meinem Hinblick auf die Zeit, wir haben echt schon voll lange gequatscht, das macht doch total Spaß. Hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss unbedingt loswerden willst, was du sagen möchtest, was dir wichtig ist, was dir auf dem Herzen liegt, egal welche Thematik jetzt von den angerissenen?
Was mir total am Herzen liegt, ist, dass du stehst ja auch in der Öffentlichkeit und dann präsentierst dein Pferd sehr viel und zeigst eben auch diesen harmonischen Umgang und dass es anders geht. Ne? Also ich freue mich so, dass du das gerade noch gesagt hast mit dem, dass du das auch machst. Das ist, mein Herz glüht so, wenn ich das höre. Und ich finde dieses Umdenken so wichtig, dass das jetzt gerade passiert und dass man damit in die Öffentlichkeit geht und dass da immer mehr die Leute draufschauen. Wenn ich in meiner Arbeit mit dem Bodypainting, ich kriege da Pferde, die haben noch nie im Leben eine Airbrush-Pistole gesehen. Mhm. Und dann ganz oft dann auch Besitzer, die dann sagen so, oh, ist mein Seelenpferd. Und ich denke immer, dieser inflationäre Begriff Seelenpferd, bitteschön. Ja, warum bitteschön hast du deine 800 Kilo Seelenpferd dann nicht auch erzogen? Warum panzert es dich um und zieht dich durch die Stallgasse? Also bei dem Begriff Seelenpferd habe ich auch das Bedürfnis, dass es sich mir gegenüber auch verhält, als wäre ich sein Seelenmensch. Ich möchte schon beides. Und dann ist es so, auf der einen Seite dieser Umgang mit Pferden, diese Alltagsbrutalität, diese Alltagsgewalt, dass du das auch ausmerzt über deine Arbeit. Wenn du sagst, ne, diese verkopften Besitzer, die aus Panik dem Pferd so viel Unrecht tun und es so streng halten und es so viel bestrafen, es wird ja so viel aus Angst gestraft und dass auch du das so aufbrichst, das finde ich so toll. Ich bin, ich habe so das Gefühl, ich darf jetzt gerade Teil einer solchen Bewegung sein, wo was passiert. Und dass wir als Teil dieser Bewegung auch bewusst sagen müssen, wir sind ein Wir. Weil das schafft ja bei den anderen Leuten das Bedürfnis, zu diesem Wir dazugehören zu wollen.
Ja.
Zu sagen so, ja, wir machen das aber anders, so wie die Next Generation Tour. Da habe ich dich ja kennengelernt. Ja. Weißt du, dieses es gibt ein wir machen das anders, wir sehen das anders, wir gehen neue Wege, wir probieren was aus und ja, wir reflektieren auch diese neuen Wege immer mal wieder. Mhm. Es kann sein, dass wir diesen neuen Weg, den wir eingeschlagen haben, in anderthalb Jahren nochmal überdacht haben und nochmal festgestellt haben, so, es geht noch fairer,
es geht noch besser, noch leichter. Ja.
Aber schon zu der Zeit habe ich mein Bestes für mich und das Pferd gewollt und es ist Teil meiner Persönlichkeit, dass ich das Beste für mich und mein Pferd möchte und dass es uns beiden gut geht und ich möchte diesen Stolz und diesen, das ist mir so wichtig, ich möchte diesen Stolz nicht brechen, ich möchte also alles, was ich mit Pferden tue, bedeutet, dass sie so stolz sein dürfen. Und ich werde ganz oft im Internet angegriffen, wenn ich Pferde bemale. Zum einen ist mein Airbrush-Training eine Geschichte, dass ich sage so, ey, diese Pferde erleben das erste Mal Kommunikation und dass jemand ihnen zuhört. Das ist ganz oft so. Mhm. Und ich brauche selten weniger als 20 Minuten, um dem Pferd klarzumachen, was diese Airbrush-Pistole bedeutet. Mhm. Über ganz uralte Taktiken, wie bei den Indianern, dass ich mit dem Reiz wieder weggehe als Belohnung, wenn sie es aushalten können und diese Grenze respektiere, in denen sie es aushalten können und die dann langsam, ja, da ist es ja, langsam diese Komfortzone ausweite. Ne? So mache ich das Airbrush-Training bei Pferden. Und ich weiß ja nie, was ich für ein Charakterpferd bekomme. Ich muss immer ganz, ne? Und manchmal stehen die Besitzer und wollen mich zuquatschen. Und ich sage denen dann wirklich so, nee, Isa, du guckst jetzt, dass der Strick durchhängt, damit das Pferd mit mir kommunizieren kann und mit dir rede ich später wieder. Mhm. Ich will kein Wort von dir hören, weil im Moment gibt es nur das Pferd und mich. Und das ist auch absolut angemessen, weil es ist eine so unfassbar neue Erfahrung, sich mit der Airbrush-Pistole auseinanderzusetzen. Das Pferd muss jetzt diese Chance bekommen, das jetzt auch wirklich ehrlich hier einmal mit mir durchzumachen. Und es dauert wirklich seltener als 20 Minuten. Es gibt in den ganzen Jahren und den vielen Pferden, die ich bemalt habe, gibt es eine Handvoll, wo es nicht ging. Also ein Beispiel ist ein Hengst, der wild in den Bergen aufgewachsen ist und Schlangen kennengelernt hat und das zwischen der Airbrush-Pistole ihn dazu gebracht hat, du, ich muss dich mit in Sicherheit bringen.
Okay.
Da konnte ich nicht gegen an, nicht in einer Session. Ich hätte irgendwann dieses Pferd airbrushen können, aber nicht jetzt so, weil ich bin heute hier und ich kann es airbrushen.
Ja.
Und immer wenn dann so ein Hater kommt und mich angreift, ist es so gemein, auf ein Pferd zu malen, es nimmt denen die Würde. Dann kann ich aber erzählen, ich so, nee, pass auf. Also zum einen, ich stehe mit mir im Reinen, ich bringe es keinem anderen bei, weil ich sage, ich kann das unter meinen moralischen Voraussetzungen tun.
Ja.
Das ist immer im Sinne des Pferdes und ich breche auch ab, wenn es nicht geht.
Wenn es nicht geht, und, ja.
Genau, aber wenn das Pferd wirklich echte Angst hat, ne? Unwohlsein, gut, da muss es jetzt mal durch. Das mache ich sehr vorsichtig.
Ja.
Ne, dass sie das jetzt aushalten lernen, das ist was ist okay. Aber ich überstülpe denen das nicht und ich dränge die nicht in die Ecke und das, ne? Und dann ist es so, wenn die Pferde das durchhaben und wenn die dann sehen, sie sind bemalt und die Besitzer nehmen sie anders wahr, dann macht das was mit dem Pferd. Also diese neue Aufmerksamkeit, dieses wow, es ist ja total schön, dass die Pferde nochmal wirklich neu wahrgenommen werden. Da erlebe ich manchmal sehen die Besitzer oder die umstehenden Leute das gar nicht, da sehe ich dann, wie die Pferde dann wirklich so ein bisschen sich größer machen und so, hey, doch, das ist total schön. Ne? So, das ist, wow, boah, die liebt mich richtig. Ne? Dass die nehmen das wahr und das verstehen so viele Leute nicht. Benutzen die Pferde einfach nur.
Ja, also
und dann kann ich mal jetzt,
die nehmen das wirklich, wenn sie anders angeschaut werden, ne? Wenn die
wirklich
angeschaut werden. Das ist ja meistens
überhaupt
mal angeschaut werden. Und du bist schön, das ist auch etwas, was wir viel bei Menschen machen wir Deutschen einfach nicht. Komplimente
verteilen. Nein, wir Deutschen tun das nicht. Nein.
Auch dann zu sagen, ja, mein Pferd ist schön, also für viele. Ich meine, ich bin total verliebt in meine Pferde, du auch. Ich habe auch und immer wenn ich erzähle, kommen da die Herzchen, die schwimmen um mich. Wie diese WhatsApp-Emojis. Aber viele können das nicht. Und da merkst du tatsächlich, wenn das Pferd mal angeschaut wird, wahrgenommen, dass die wirklich Haltung annehmen und gucken und sagen, oh, ich? Echt? Also, das ist schön.
Ja, auf jeden Fall. Also Joker speziell ist der Meinung, der hat jetzt viele Fotoshootings auch gemacht. Geil, die kommen mal nur wegen mir. Ne? Das hat aber vorher schon. Das musste ein bisschen gedeckelt werden. Ne? Also sein Ego ist wirklich, also, das ist ein Brett. Ne? Und er ist echt der Meinung, wenn wir nur am Strand lang reiten und dann kommt irgendjemand mit einer Handykamera, ich muss die Zügel richtig straff nehmen, weil sonst, ne, wenn ich da schon mal irgendwie was sortiert habe oder so,
direkt
ich Zügel drüber liegen habe, da irgendwas gemacht, ne? Und dann läuft er zu der Kamera so, klar kommst du wegen mir. Das ist schön, die Beine breit, ne? Okay.
Das ist bei der Amara auch exakt. Da reicht schon ein Handy. Da reicht wirklich schon ein Handy.
Ja.
Und
ja,
dann kommt da das volle Programm. Und dann kann die auch, aber auch das Model da eine Pose nach
der anderen,
was sie gerade toll findet. Ich finde es aber, ich weiß nicht, macht es
immer
gut. Ich merke, dass die so, aus sich rauskommt und das auch so empfindet. Also wirklich,
wir haben ja auch schon auf unserer Wiese haben wir dann ja auch schon sehr, sehr viele krasse, richtig große Fotografen gehabt und dann auch Workshops und so und dann sage ich den Leuten, die so ein bisschen unerfahrener mit Pferden sind, du pass auf, wir lassen ihn gleich frei laufen und so, ne? Und der ist richtig kamerageil. Der ist richtig kamerageil. Also der wird zu dir kommen, erschreckt dich nicht, wenn der im Galopp auf dich zukommt, der bremst vorher. Das kann er, das ist nicht das Problem, aber wenn du deine Kamera in Sicherheit bringen willst, dann wedel ihn weg und wenn du wirklich Angst hast, wir haben eine Fotografin, die kommt regelmäßig, aber die hat Angst vor Pferden. Brillante Fotos, die hat Angst vor Pferden. Wir müssen ja immer einen mit einer Gerte daneben stellen, der immer so ein bisschen fuchtelt, dass die wirklich dann nochmal kurz vorher stoppen, weil die sind ja bei uns sehr menschenbezogen. Und es ist der Hammer, ne? Also Alexandra Ewang war jetzt auch schon ein paar Mal da, die lacht jedes Mal tot, ne? Und das ist einfach nur, diese Fotoshootings sind auch einfach toll, ne? So, ich selber bin da ja gar nicht mehr aufgeregt. Und da kommen auch nochmal viel entspanntere Bilder zustande. Und wenn ich dann irgendjemandem anderen in so einem Fotoshooting helfe, weil ich irgendwas getan habe oder so, dann kann ich die ja auch nochmal runterfahren und sagen so, ey, wenn wir die Zeit jetzt investieren und du fährst dich runter, ja, wieder zum Anfangspunkt. Das ist super, dass das jetzt da noch rauskommt. Wieder zum Anfangspunkt zurück, fahr dich runter, umso schöner wird das Ganze jetzt hier laufen. Und umso entspannter wird dein Pferd, umso schöner wird dein Pferd aussehen.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, es zieht sich alles durch. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich und ich
danke dir.
Wege immer wieder kombinieren und finden, genau dann, wenn sie sich finden sollen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, sei es auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit spannenden Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen.